Mobilität verändert sich aber. Was heißt das? Heute unser Thema bei Wirtschaft hoch 2, die vielfältigen Ausprägungen der Mobilität. Von und mit Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl.
Wirtschaft hoch 2. News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.
Hallo Thorsten.
Hallo Hans-Jürgen.
Ja, schön, dass wir wieder zumindest virtuell zusammensitzen können heute.
Das stimmt, das stimmt.
Genau, im Moment ist ja nicht viel anderes möglich. Heute unser Thema Mobilität, was ja auch stark eingeschränkt ist. Und ich würde mal beginnen wollen mit dem Modalsplit, den es da gibt. Der Modalsplit, das ja eine wilde Bezeichnung, das ist quasi der Modus dessen, wie wir uns bewegen durch unsere Republik in dem Fall jetzt, also durch Deutschland. Und da gibt es ganz interessante Zahlen. Also 79% unseres Personenverkehrs sind motorisierter Individualverkehr gewesen in 2019. Und der Schienenpersonenverkehr, das waren 8,4%. Und der öffentliche Straßenpersonenverkehr, also wir setzen uns in den Bus, das waren dann noch 6,9%. Und der Luftverkehr, das waren 6% aller quasi Personenverkehrsbewegungen, die wir hatten.
4/5 aller Wege machen wir mit dem Auto, oder?
Genau, 4/5 aller Wege machen wir tatsächlich mit dem Auto. Bei aller Diskussion rund um Nachhaltigkeit und Co. Muss man einfach sagen, noch immer dominiert das Auto. Und das hat sich in den letzten Jahren auch nicht so wesentlich verändert. Wenn ich mal 5 Jahre zurückgehe, dann hatten wir ein bisschen höheren Anteil, 80,4% beim motorisierten Individualverkehr, also minus 1,4% schon. Ja, der Schienenpersonenverkehr steigt in der Zeit ein wenig an, ne, um 0,6%. Der öffentliche Straßenverkehr, der bleibt eigentlich so ziemlich ähnlich. Und der Luftverkehr steigt an. Also was jetzt das ganze Thema Nachhaltigkeit angeht, durch den Anstieg im Luftverkehr, ist das sicherlich nicht besonders nachhaltig gewesen die letzten Jahre, kann man sagen. So, und wenn wir da mal ein bisschen weiterschauen, wie bewegen wir uns eigentlich, dann sieht man eigentlich die Fahrten, die wir so zurücklegen, wenn man da mal darauf guckt. Ne, wenn wir uns in ein Auto setzen jetzt, was ja eben die dominante Form des Personenverkehrs ist, dann legen wir im Schnitt bei einer Fahrt mit dem Auto 9,5 Kilometer zurück. Ja, wenn wir das mal vergleichen mit der U-Bahn zum Beispiel, dann fahren wir, wenn wir mit der U-Bahn fahren, im Schnitt 8,4 Kilometer. Ja, wenn wir uns ins Taxi setzen, 6,4 Kilometer. Wenn wir Carsharing in Anspruch nehmen, dann wären es noch 5,6 Kilometer. Ja, im Bus 5,1, ne, und so wird das dann natürlich immer weniger. Wenn wir uns aufs Fahrrad setzen, 3,4. Wenn wir einen E-Scooter nutzen, ne, das kann man dann noch nach Anbietern noch differenziert betrachten, dann sind es so um die 1,8 Kilometer. Und wenn wir zu Fuß laufen, 0,9 Kilometer. So im Schnitt mit jeder Bewegung, die wir aufnehmen, durchschnittlich gesehen, legen wir diese Distanzen zurück. Und ganz vorne ist dann immer noch die S-Bahn mit 17,9 Kilometern. Also da insbesondere sicherlich der Verkehr um die Städte herum, der dann reingeht in die Stadt, der spielt da sicherlich eine große Rolle.
Aber die Dominanz des Autos ist natürlich schon echt wirklich relevant. Also es ist ein großer, großer Überhang. Wenn du sagst, auch allein so 80% aller Wege werden im Auto gemacht. Das Thema Auto, wie du sagst, wahrscheinlich gerade auch aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten eigentlich ja ein Bewegungsmittel, das vielleicht gar nicht mal so viel Zukunft auch haben könnte, haben würde, oder?
Ja, aber man muss da natürlich wieder differenzieren zwischen dem städtischen Bereich und dem Bereich, wo die Bevölkerungsdichte geringer ist, dem eher ländlich geprägten Bereich. Na, da sieht man auch natürlich Unterschiede in der Anzahl der zugelassenen PKWs. Die sind insbesondere im Bereich mit niedriger Bevölkerungsdichte ist das halt sehr dominant. Na, da sieht man also, dass bei niedriger Bevölkerungsdichte 620 Autos pro 1000 Einwohner zugelassen sind. Ja, während im Bereich hoher Bevölkerungsdichte, also im städtischen Bereich, da reden wir über 480 Fahrzeuge pro 1000 Einwohner. Ja, also da ist natürlich ein deutlicher Unterschied auch auch logisch aus allein der Infrastruktur, die man zur Verfügung hat, dann an der Stelle. So, ne? Und so, wenn man das mal ein bisschen weiter betrachtet, wofür nutzt man eigentlich Fahrräder, Autos und Co.? Das ist ja auch dann immer ganz spannend. Klar, für Arbeitswege und berufliche Wege, da nutzt man insbesondere das Auto natürlich stark. Wenn man eher in den Freizeitbereich hineingeht, dann wird stark das Fahrrad durchaus dann auch tatsächlich genutzt oder zum Einkaufen zum Beispiel. Ja, also da ist natürlich nochmal ein Unterschied in dem, was ich mit dem Auto dann eigentlich gerade vorhabe und mache. Und die Öffis sind natürlich insbesondere in den städtischen Bereichen stärker ausgeprägt. Ja, das kann man sich mal angucken, wenn man Statistiken anguckt nach Bundesländern zum Beispiel. Dann ist natürlich, sobald ich in der Stadt habe ich natürlich auch andere Möglichkeiten, muss man sagen. Also insofern der Personennahverkehr, da ist natürlich eine deutliche Differenzierung nochmal zwischen Bereichen mit hoher Bevölkerungsdichte und solchen mit niedriger Bevölkerungsdichte. Und insbesondere dann, ne, das Auto wird eben stark auch genutzt, um zur Arbeit zu kommen. Ne, neben dem Bus und der U-Bahn, ne, das sind so die Hauptverkehrsmittel eigentlich, um dann letztlich zur Arbeit zu kommen. Sobald wir dann über längere Strecken reden, das ist dann ja auch mein Aspekt, dann fahre ich weiter weg, was mache ich denn dann eigentlich? Dann wird das Flugzeug sehr stark genutzt. Da kommt natürlich wieder auf die Entfernung an. Was ist jetzt eine längere Entfernung? Ne? Und dann die Bahn und dann auch wieder das Auto. Der Bus spielt in solch einer Betrachtung dann eigentlich kaum eine Rolle. Wenn wir dann mal gucken auf den Fern- und den Nahverkehr, insbesondere auf Schiene und im Bus, dann sieht man schon, wenn ich jetzt erstmal im Nahverkehr bleibe, dass über die letzten 15 Jahre die Anzahl der beförderten Personen im Nahverkehr, im Liniennahverkehr, also deutlich gestiegen ist. Ja, da werden also jetzt 2019 11,4 Milliarden Personen befördert. Ja, 2004 im Vergleich waren es 9,9 Milliarden. Ja, also das ist schon nochmal ein deutlicher Anstieg da in dem Bereich des Nahverkehrs. Und wenn ich das dann nochmal dagegen halte, den Fernverkehr, da sind natürlich deutlich weniger Personen unterwegs. Ja, wenn man da mal guckt, das sind in Linien Fernverkehr jetzt gewesen 173 Millionen Passagiere oder Personen, die befördert wurden in 2019. Nochmal eben waren es im Nahverkehr 11,4 Milliarden, ne? Also das sind natürlich deutlich weniger Personen. Das hängt natürlich auch mit den Pendlern zusammen, die Tag für Tag dann sich in Bus oder U-Bahn oder wohin auch immer setzen und dann quasi zur Arbeit fahren oder was auch immer tun. Da hat man halt deutlich weniger Personen, die das jetzt im Schienen- oder busbezogenen Fernverkehr tun. Wenn ich da nochmal drauf zurückgreife, was die Fahrgäste angeht, da hatten wir ja diesen Busboom auch in diesem Fernverkehrsmarkt, da gab es die Öffnung, ne, und dann taten sich eine ganze Reihe von Startups da auch auf, die also in dem Linienbus-Fernverkehr unterwegs waren. Ja, wenn man sich mal die nackten Zahlen anschaut, dann ist das halt mit dieser Öffnung natürlich stark angestiegen auf in der Spitze 23,2 Millionen Fahrgäste, ne, 2015. Jetzt aber mittlerweile 2019 hat man schon wieder einen Rückgang auf 21 Millionen. Da spielt natürlich auch eine Rolle die, sagen wir mal, Gegenstrategie der Deutschen Bahn, die da gefahren wird und die natürlich auch versucht, das Bahnfahren wieder attraktiver zu machen. Und zum anderen sicherlich der sinkende Wettbewerb in diesem Fernbusmarkt, der da eine Rolle spielt. So, als letztes vielleicht nochmal ein Blick auf die Luftfahrt. Da kann man eigentlich sehen, dass da über die letzten 15 Jahre nochmal ein deutlicherer Anstieg auch erfolgt ist, was die Anzahl der beförderten Passagiere angeht. Da war man 2019 vor Corona bei knapp 230 Millionen Passagieren in Deutschland, die dort befördert wurden. Und wenn ich das mal vergleiche mit 2004, da waren es noch 140 Millionen. Also der Anstieg, der ist da schon sehr signifikant, gerade in der Luftfahrt gewesen. Da muss man halt ganz einfach abwarten, wie es jetzt natürlich weitergeht nach Corona, also inwieweit sich da insgesamt das Mobilitätsverhalten der Menschen natürlich auch ändert. International, wenn man darauf nochmal guckt, dann ist Luftverkehr natürlich sehr stark getrieben von den USA, wo das eine viel, viel größere Rolle spielt, und von Asien, insbesondere China, die da sehr stark vertreten sind.
interessant, dass du ja jetzt die ganze Zeit quasi nur von steigenden Zahlen berichten konntest. Wir haben irgendwie also viel Autoverkehr, wir haben Zunahme in den Fernverkehren, wir haben Zunahme im öffentlichen Nahverkehr, wir haben Zunahme im Luftverkehr. Da ist doch, glaube ich, mal ganz sinnvoll, mal zu gucken, warum Mobilität eigentlich so relevant ist und wie eigentlich in ja auch einer Nation wie Deutschland, wo jetzt ja Bevölkerungswachstum eigentlich nicht mehr so ein großes Thema ist, warum hier trotzdem scheinbar Mobilität einen ganz wichtigen Wachstumsmarkt trotzdem darstellt. Deswegen macht es Sinn, dass wir einmal im Rahmen des Theoriechecks uns Mobilität ein bisschen genauer angucken.
Wirtschaft hoch 2. Das Thema im Theoriecheck.
Warum ist jetzt Mobilität? Oder ich glaube, man muss eher sagen, warum ist eigentlich räumliche Mobilität so wichtig? Mobilität ist so wichtig, dass es sogar im Grundgesetz verankert ist. Und Artikel 12 und 11 sind so die beiden zentralen Grundgesetzartikel, die immer auch für Mobilität genommen werden. Artikel 11, alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet. Und Artikel 12, alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Und das zeigt, dass scheinbar irgendwie ja so eine Einschränkung der Mobilität irgendwie wohl so eine Art Einschränkung auch der Freiheitsrechte darstellt. Und deswegen scheint Mobilität ein relativ hohes Gut zu sein. Und ist es auch wirklich. Und im Endeffekt ist die drastischste Einschränkung der Mobilität, sprich die Gefängnisstrafe. Das heißt, irgendwie scheint Mobilität Menschen, Bedürfnissen Menschen recht zu sein. Und gerade was die Wachstumszahlen angeht, die du gerade auch vorgestellt hast, kann man sehr schön sagen, dass Mobilität irgendwie auch ein Prinzip für Fortschritt und Entwicklung ist. Weil Mobilität einfach uns davon befreit, dass wir von den örtlichen Beschränkungen quasi in unserer Entwicklung auch eingeschränkt werden. Und deswegen sagt man eigentlich, dass Mobilität eigentlich eine Unabhängigkeit von den örtlichen Beschränkungen mit sich bringt. Und somit möchten wir uns als Menschen eigentlich von dem, jetzt klingt es ein bisschen abstrakt, von dem Diktat der örtlichen Umgebung befreien, dass wir einfach frei entscheiden können, wo wir leben, wo wir arbeiten, wo wir Freunde treffen, wo wir uns hinbewegen. Und so ist Mobilität einfach auch in sich entwickelnden Gesellschaften ein ganz, ganz zentrales, wichtiges Gut, das wirklich auch von Gesetzgeberseite wirklich auch im Grundgesetz geschützt wird. Und so kann man auch relativ gut festmachen, dass Mobilität auch ein ganz wesentlicher Bestandteil des Wirtschaftswachstums darstellt, weil wir einfach über Mobilität solche Aspekte haben wie, wir können uns die Arbeitsplätze suchen, wir können Dienstleistungen, Waren transportieren, wir können reisen, wir können neue Erfahrungen machen. Und so ist Mobilität in vielen Fällen wirklich auch so ein Indikator von Wirtschaftsleistung. Und erstaunlicherweise hängen sogar wirtschaftliche Entwicklungen wie das Bruttosozialprodukt von den Möglichkeiten der Mobilität auch ab. Das heißt, je mehr Transportmobilität besteht, das überträgt sich meistens auch direkt fast in eine Steigerung des Bruttosozialproduktes. Und so kriegt man so ein Gefühl dafür, warum Mobilität scheinbar auch als Thema so relevant ist, warum es auch von vielen wirklich als vielleicht zentrale Veränderung der nächsten Jahrzehnte auch gesehen wird. Interessant ist im Zusammenhang aber auch, dass die Mobilität eigentlich so in der menschlichen Entwicklung, wenn man so will, früher schon da war. Weil bevor die Menschen sesshaft geworden sind, sind ja wir so als Nomaden quasi den Lebensmöglichkeiten hinterhergezogen, sind den Tierherden hinterhergezogen, sind je nach Fruchtbarkeit des Bodens umgezogen. Und erst durch die Sesshaftigkeit der Menschen, erst durch quasi das Niederlassen an festen Orten, hat dieser Aspekt Mobilität wieder an Bedeutung gewonnen. Weil wir dann halt auch anfangen mussten, vielleicht auch außerhalb unseres Dorfs, außerhalb unserer dörflichen Gemeinschaft, dann wirklich vielleicht auch so weit reisen zu können oder so weit uns bewegen zu können, dass wir vielleicht bessere Jagdgründe vorfinden, dass wir vielleicht Bereiche vorfinden, wo wir besseren Ackerbau betreiben können. Und so hat Mobilität auf der einen Seite war das schon immer da, das war immer im menschlichen Gen, wenn man so will, verankert. Aber erst durch das Sesshaftigwerden merkt man, dass Mobilität scheinbar sich wirklich zentral auch als Thema entwickelt, was für die Menschen von großer Relevanz ist. Und das hat sich dann sehr stark auch so in der Diskussion rund um Urbanisierung, Städtebau, Entwicklung von Landschaften wiedergefunden. Und es wird immer so dann ein Zitat von Courbusier, einem dieser ganz zentralen Vordenker von Architektur, gesprochen, der sagte, eine Stadt der Schnelligkeit ist eine Stadt des Erfolges. Und das heißt, scheinbar hat irgendwie die Möglichkeit, Wege zu überbrücken, schnell wohin zu kommen, von A nach B gelangen zu können, das hat wohl scheinbar was mit einer wirtschaftlichen Relevanz, mit Erfolg zu tun. Und so kriegt man so ein erstes Gefühl, dass Mobilität entsprechend ein relativ hohes Gut ist. Und so kann man auch durchaus argumentieren, dass die Entwicklung von Mobilität halt auch so aus ordnungspolitischer Sicht eine ja vielleicht Wirtschaftsentwicklung mit sich bringt. Und viele werden so Diskussionen kennen, dass der Neubau von Autobahnen bisher nicht erschlossene Regionen wirtschaftlich anschließen soll. dass vielleicht der Bau von Regionalflughäfen eine wirtschaftliche Entwicklung nach sich ziehen soll, dass vielleicht der Ausbau von Wasserstraßen auch dann dort Mobilitätsmöglichkeiten eröffnen soll. Und so kriegt man so ein Gefühl dafür, warum Mobilität, warum vielleicht neue Mobilitätsangebote, warum vielleicht Veränderungen der Mobilität sich auch so stark in der Diskussion festsetzen können, weil es scheinbar neben dem Grundbedürfnis auch eine wirtschaftliche Komponente hat, eine Freiheitskomponente hat und deswegen wir Menschen uns auf privater wie auch beruflicher Mobilität eigentlich immer irgendwie beschäftigen, auch wenn es uns gar nicht bewusst ist, was es für eine Relevanz in Wirklichkeit besitzt. Und so kann man Mobilität und auch die Diskussion, die wir gerade haben, vielleicht so ein bisschen einordnen. Und wenn wir uns anschauen, was so die wesentlichen Entwicklungsschritte waren, dann ist Mobilität eigentlich ganz früher als allererstes über die Wasserwege entstanden. Das heißt, wir haben zuerst festgestellt, dass dass Mobilität quasi über das Nutzen von vorhandenen Wasserwegen möglich war, für den Warentransport, aber auch für Schifffahrt, Gewässer zu nutzen, vielleicht auch um Fischerei zu betreiben. Und durch die Domestizierung der Tiere und die Erfindung des Rades ist dann Mobilität auch auf dem Land deutlich stärker möglich geworden. Und dann würde ich mal sagen, so die größte maßgebliche Entwicklung, die auch bis heute prägt, ist die Erfindung der Dampfmaschine gewesen, die einfach auch motorisierte Mobilität möglich gemacht hat. Wir reden natürlich heute über ganz neue Antriebssysteme, über E-Mobilität, über Wasserstoffmobilität und so weiter. Aber dieses Grundprinzip, dass ich quasi ein bewegbares Element habe, das ich mit einem Motor betrieben dann auf Mobilitätsreise schicken kann, dieses Grundprinzip ist eigentlich schon damals zu Zeiten der Erfindung der Dampfmaschine quasi etabliert worden. Und du hattest gerade als letztes Beispiel auch angeführt, die Luftfahrt. Die Luftfahrt selber gilt auch als Mobilitätsentwicklung logischerweise. Und auch die ist ja eigentlich schon sehr alt. Also wir reden da ja auch über Entwicklungen, die vor Hunderten von Jahren zum ersten Mal auch gedacht wurden. Das heißt, so die Mobilitätsentwicklungen wurden schon sehr, sehr früh betrieben. Und auch wenn wir später noch über den Hyperloop kurz sprechen werden, diese Idee, irgendwie Mobilität über gekapselte Röhren zu ermöglichen, auch die Idee des Hyperloops ist schon im 18. Jahrhundert entstanden. Also die Grundideen der Mobilität haben die Menschen schon mal immer bewegt, weil einfach auch die Relevanz der Mobilität entsprechend groß ist und deswegen auch eine Dynamik, gerade auch heute jetzt wieder zu erkennen ist, wo wir, glaube ich, auch große Umbrüche direkt vor uns haben.
Wirtschaft hoch 2. Was kommt jetzt? Chancen, Herausforderungen, Einordnungen.
Ja, gucken wir mal auf die Chancen und Risiken und Herausforderungen, die wir jetzt sehen, was das Thema Mobilität angeht. Fangen wir mal mit den Herausforderungen hier an. Was natürlich eine große Befürchtung ist, die immer mit neuen Mobilitätskonzepten insbesondere verbunden ist, ist, dass sie gar nicht ausreichen, dass es irgendwie eine Art Verkehrskollaps gibt, weil gerade insbesondere in den Städten gibt, weil ganz einfach so viel Verkehr, motorisierter Individualverkehr stattfindet, dass am Ende des Tages die Verkehrssysteme das ganze Thema gar nicht mehr beherrschen können. Und das Zweite natürlich noch prägender vielleicht, wenn man es umstellen will, dann wird es sicherlich hohe Kosten verursachen. Ja, und insofern muss man ja irgendwie sehen, dass man da diesen Mittelweg jetzt findet. Das ist das die große Herausforderung aller Städte und Verkehrsplaner, irgendwie den Mittelweg zu finden zwischen den Kosten und dem Nutzen und der Leistungsfähigkeit dieser Infrastruktursysteme, sodass am Ende des Tages dann auch die verschiedenen Mobilitätskonzepte, die jetzt aufkommen, sinnvoll gemeinschaftlich genutzt werden können und Übergänge stattfinden können, sodass ich also bestmöglich mein Ziel erreichen kann und sicherlich dann nachher auch möglichst umweltschonend mein Ziel erreichen kann. So, und da sind, glaube ich, große Herausforderungen da. Daneben sieht man sicherlich auch technische Thematiken, die ja immer wieder diskutiert werden jetzt. Wir haben ja jetzt schon, gerade im städtischen urbanen Bereich, muss man ja sagen, gibt es ja vermehrt Mobilitätskonzepte, die dann eben hineinreichen in Dinge wie Sharing-Konzepte, sei es jetzt für Autos oder auch für Fahrräder oder für die Roller oder was auch immer. Da gibt es ja eine ganze Menge Konzepte, die aktuell sich entwickeln. Das sind aber eher so die individuellen, kleineren Lösungen. Technisch spannend sind da natürlich Themen wie, wenn ich jetzt plötzlich keinen Fahrer mehr habe und dadurch die Anzahl der Unfälle zum Beispiel reduzieren will. Oder wenn ich versuche, den Güterverkehr vielleicht auf eine eher autonome Möglichkeit umzustellen oder gar die Auslastung zu erhöhen von solchen Konzepten, indem ich vielleicht, eine Straßenlinie nur noch für den Güterverkehr zulassen würde oder was auch immer. Also da gibt es ja unterschiedlichste Möglichkeiten, die man jetzt diskutiert, bis in eben zu Dingen wie Hyperloop, Flugtaxis und so weiter und so fort. Also ich denke, da ist eine ganze Menge an Herausforderungen natürlich da, auch aus technischer Sicht, auch natürlich dann was Menschen auch bewegt, ist, wie geht man dann nachher vielleicht mit Daten um, die ich dann irgendwie zur Verfügung stelle? Werde ich der gläserne Mensch sozusagen? Und jede meiner Bewegungen ist nachher in der Gesellschaft nachvollziehbar, was viele Menschen zu Recht ja auch nicht wollen. Also insofern, auch da ist dann wieder eine weitere Herausforderung, die letztlich dann an der Stelle damit verbunden
ist. Ganz interessant ist dabei zu sehen, dass diese Veränderungen, die du angesprochen hast, so diese Herausforderungen, die da sind, die vielleicht auch mit neuen Angeboten dann quasi abgedeckt werden sollen, dass die ja durchaus vielleicht eine gewisse öffentliche Relevanz bekommen, aber in der wirklichen Nutzung dann von den Kunden gar nicht mehr so stark angenommen werden. Wir hatten vorhin ja diskutiert, dass immer noch ein Großteil der Fahrten mit dem Auto gemacht wird. Und jetzt ist ja die Frage, muss ich noch ein eigenes Auto haben oder nicht? Und du hast gerade auch den Begriff des Carsharing schon angeboten. Wenn man da drauf schaut, das sind durchaus Angebote, die viele Menschen kennen, die auch eine hohe Bekanntheit haben, die aber dann nachher in der Nutzungshäufigkeit dann wirklich gar nicht mal so groß sind, wie sie vielleicht auch gefühlt eigentlich sein sollten oder sein könnten. Und wenn man auf die aktuellen Zahlen guckt, dann haben die Carsharing-Anbieter heute eine Nutzerzahl von ungefähr 2,3 Millionen in Deutschland. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass wir 80 Millionen Deutsche sind, oder vielleicht gehen wir auch nur von der Haushaltsanzahl aus, von 40 Millionen Haushalten, reden wir halt gerade mal über 5% der Haushalte, die wirklich auch solche Dienste überhaupt nutzt. Und dann vermutlich auch gar nicht mal nur exklusiv mit Carsharing, sondern vielleicht noch als Ergänzung zum privaten Pkw. Das heißt, wir haben jetzt viele Veränderungen, viele Herausforderungen, Mobilität beschäftigt viele. Aber scheinbar ist so diese große Veränderung in Richtung von großen neuen Systemen gar nicht so in dem Maße zu erkennen, sondern vielleicht gibt es viele kleine Entwicklungen, die kommen. Und du hast schon angesprochen Roller, du hattest angesprochen Fahrräder, jetzt haben wir Carsharing. Wahrscheinlich gibt es ganz viele verschiedene Themen, die sich einfach auch parallel entwickeln und die vermutlich Mobilität jetzt nicht so auf einen Ruck verändern und vielleicht auch nicht das Auto auf einen Ruck quasi abschaffen werden, sondern die einfach auf sehr unterschiedliche Art und Weise unterschiedliche Mobilitätserwartungen der Kunden auch treffen und deswegen da auch sich vermutlich mit anderen, mit sehr unterschiedlichen auch Leistungsangeboten platzieren können. Ich habe mal vorbereitet, dass ich mal so rausgesucht habe, was eigentlich so in Hamburg an Mobilitätsangeboten existiert, um mal so ein Gefühl zu bekommen, was so an verschiedenen Optionen da auch existiert, weil Hamburg, glaube ich, neben Berlin eigentlich somit die meisten unterschiedlichen Mobilitätsangebote bündelt und sich ja auch durchaus als Stadt der individuell neuen Mobilitätskonzepte auch profilieren möchte. Und deswegen gibt es halt in Hamburg auf der einen Seite den klassischen Liniennahverkehr. Da gibt es U-Bahn-Linien, momentan 4, die 5. wird gerade geplant. Es gibt 6 S-Bahn-Linien. Es gibt die üblichen Regionalbahnen, die entsprechend die Stadt verbinden. Das wird ergänzt um rund 700 Buslinien, die dann irgendwie aufgeteilt sind in Metrobusse, Stadtbusse, Expressbusse, Schnellbusse, Nachtbusse. Aber es gibt auch schon vom öffentlichen Nahverkehr aus organisiert einen On-Demand-Service, der nennt sich Ioki, wo ich quasi über eine App einen Fahrer ordern kann, der dann so eine Art Ride-Pooling macht, was aber im Rahmen des öffentlichen Nahverkehrs abgerechnet wird. Und das wird ergänzt in Hamburg um die Besonderheit halt der Hafenfähren, was aber jetzt natürlich ein Thema ist, was eher durch die Wassernähe zu begründen ist. Aber es gibt es auch in anderen Städten manchmal, dass dann bestimmte Schiffslinien oder bestimmte andere Verkehrsmittel auch integriert werden in so einem öffentlichen Nahverkehrssystem. Ergänzend dazu gibt es natürlich weiterhin auch klassisch Taxis, klar. Das heißt, wir reden hier über rund 3.100 Taxis, die genutzt werden. Dann gibt es aber auch das Ride-Pooling-System Moja, was von Volkswagen betrieben ein quasi elektrisch betriebenes Fahrzeug darstellt, was ich auch mit der Smartphone-App rufen kann und was dann über eine Routenoptimierung mehrere Fahrten versucht zu poolen. Das heißt, ich werde aufgepickt und auf dem Weg zu meinem Ziel wird ein zweiter Mitfahrer aufgepickt, der ein anderes Ziel hat, der dann bei mir mit sozusagen mitfährt und ich steige aus, dann fährt er entsprechend weiter zu dem anderen Ziel, dass so entsprechend Fahrten zusammengeholt werden. Es gibt aber natürlich auch die üblichen Carsharing-Systeme, die es sowohl als Free-Floating gibt, sprich die Fahrzeuge, die einfach irgendwo abgestellt werden können, ob das ShareNow, Miles oder auch diese Sixt-Angebote sind. Es gibt aber auch so stationäre Systeme wie klassisch Cambio, Greenwheels und Flinkster von unterschiedlichen Betreibern, aber mit festen Standorten. Und dann wird das ergänzt noch um Mikromobilität. Du hast E-Roller angesprochen, die stehen natürlich auch überall rum, liegen überall rum. Dann gibt es E-Mopeds, das heißt, es gibt auch größere E-Roller, mit Führerschein zu fahren, aber dann mit 2 Personen. Die gibt es auch elektrisch betrieben über die Anbieter Emmy und Evectro. Und es gibt natürlich auch die ganze Fahrradflotte, die man sich leihen kann. Auch das gibt es ja sowohl stationär, das heißt in Hamburg halt entsprechend Stadtrat Hamburg. Ganz spannend, die haben sogar angefangen, mittlerweile Lastenräder dort an diesen festen Stationen zu etablieren. Das heißt, ich kann mir auch mein Transportrad mieten. Aber es gibt auch die entsprechenden Free-Floating-Systeme, Also sprich Fahrräder, die einfach abgestellt werden können. Die gibt es ohne Motor, die gibt es mit Motor. Mit Motor sind jetzt gerade die von dem Anbieter Jump im Stadtgebiet aufgetaucht in so einer knallroten Farbe. Also da gibt es eine ganz, ganz große Bandbreite an Optionen, wie ich von A nach B kommen kann. Und deswegen glaube ich, wird durchaus die Veränderung, die wir da sehen, sehr stark auch durch so kleinere Veränderungen geprägt sein, weil du hast angesprochen, es gibt unterschiedliche Entfernungen, für die ich die einzelnen Angebote nutze. Es gibt vermutlich unterschiedliche Zielsetzungen. Fahre ich beruflich, fahre ich privat, fahre ich abends, fahre ich tagsüber? Und deswegen ist wahrscheinlich einfach die Ausdifferenzierung von Mobilität ein Thema, in die Richtung sehr stark gehen wird.
In dem Zusammenhang sicherlich auch zu sehen, ne, was gehört mir dann eigentlich noch an Fortbewegungsmittel sozusagen selbst, ne, und was teile ich mir mit anderen? Ne? Das ist natürlich gerade in Städten aktuell ein großes Thema. Wir haben es bei dem Carsharing oder du hast jetzt verschiedenste Beispiele aufgezeigt, wo ich eben andere Verkehrsmittel teile, wie Roller, wie Fahrräder. Es gibt ja auch Dauerleihangebote wie Swapfeeds oder ähnliche, na, wo ich quasi auf Dauer letztlich mir Dinge ausleihe und sie mir gar nicht mehr gehören. Und damit ich natürlich auch weniger letztlich Kapital binde und das vielleicht auch attraktiver wird, für andere Käuferschichten nochmal zum Beispiel das Fahrrad zu nutzen oder einen Roller zu nutzen oder eben ein Auto zu nutzen, was auch immer.
Naja, und du hast gerade das Thema angesprochen, was gehört mir noch, was steht worum, wo kann ich es parken? Das ist auch so einer der Aspekte, der beim Mobilitätsangebot noch oftmals kritisch gesehen wird, dass halt jede Mobilitätsoption einfach auch Verkehrsfläche beansprucht. Und wie viel Platz quasi für Autos freigehalten wird und wie die Städte zuparken dürfen, ist natürlich auch ein Kritikpunkt. Und jetzt hat man dann so neue Ride-Pooling-Angebote, wo quasi man versucht, Fahrten zu bündeln, aber zum Schluss fährt auch wieder was auf der Straße lang. Und jetzt haben wir diese Mikromobilitätsangebote, die für die letzten Meile auch gedacht sind. Jetzt stehen die Roller im Weg rum. Also das ist immer so ein bisschen auch so ein Diskussionspunkt, der wirklich entzündet, der einfach natürlich dem begrenzten Platz, der in Städten einfach ja noch begrenzter ist als etwas weiter außerhalb, dass der natürlich von Mobilitätsangeboten mittlerweile auch relativ hart bespielt wird. Und deswegen diese vielen Optionen einfach ja mit einer vorhandenen Fläche auskommen müssen. Und die Stadtfläche wächst ja nicht. Das ist ja das Thema, das wir da entsprechend haben. Ergänzend dazu natürlich bei Mobilität auch das Thema Emissionen. Und ich glaube, da ist natürlich gerade jetzt der Fokus besonders drauf, dass wir vielleicht Mobilitätsangebote haben, die lokal emissionsfrei funktionieren. Deswegen dieser starke Wandel in Richtung E-Mobilität aus der Sicht des individuellen Kraftfahrzeugverkehrs. Schon ein Thema, das eine große Relevanz bekommt und auch momentan massiv gefördert wird, sowohl von Seiten der Industrie wie aber auch von Seiten der Regulierungsbehörden. Und so können wir vielleicht zukünftig zumindest, was dieses Feld angeht, ein bisschen Entspannung erwarten, wenn einfach deutlich mehr E-Mobilität genutzt wird und zumindest dann in den Ballungsgebieten vielleicht die Luftverschmutzung sich auch reduziert. Wobei klar, es ist noch nicht geregelt, wo der Strom herkommt und der wird vermutlich auch nicht zu 100% regenerierbar erzeugbar sein. Und wenn dann die Emissionen woanders passieren, ist natürlich die Lösung auch nicht irgendwie die ideale, weil das Problem nur verschoben wird. Aber so für die Ballungsräume natürlich ein großes Thema. Wie kann ich vielleicht auch mit alternativen Angeboten, du hast das Thema Fahrrad angesprochen, ob das Leihräder sind, ob das Dauerangebote sind. Wir können E-Scooter uns mieten, wir können E-Fahrzeuge mieten. Da ist schon viel mittlerweile auch passiert, wie wir vielleicht auch emissionsfreier, zumindest im städtischen Raum, uns bewegen. Aber mit den bisher sehr begrenzten Reichweiten, zum Beispiel von E-Autos, ist natürlich auch gerade für Menschen, die in eher ländlich geprägten Regionen leben, wahrscheinlich die E-Mobilität auch nicht so das Thema, was die zentrale Verkehrswende nachher mit sich bringen wird.
Wirtschaft hoch 2. Die Bewertung von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl.
Jetzt haben wir ja wirklich schon auch viele, viele Entwicklungen quasi mal so angerissen. Und ich glaube, man merkt, dass dieses Thema wirklich recht groß ist und dass man da wirklich viele Sichtweisen drauf haben kann und vermutlich auch Stand heute einfach nur ein kleines Schlaglicht auf gewisse Entwicklungen auch werfen kann. Und deswegen macht es so Sinn, dass man aber so ein paar Aspekte auch vielleicht rausgreifen, die so ein bisschen auch nach vorne blicken können, wo wir auch so ein bisschen vielleicht auch Zukunft sehen, wie sich vielleicht Mobilität auch entwickeln kann, um einfach so ein Gefühl zu bekommen, was da an Entwicklung gerade ist und warum auch dieser Bereich so einen starken Fokus immer auf sich entsprechend vereinen kann.
Genau, wir hatten nochmal rausgesucht, ne, wenn wir jetzt mal die weltweite Mobilität uns anschauen und welche Städte sind da vielleicht besonders weit vorne, was so Mobilitätsindizes angeht, dann sticht tatsächlich Berlin heraus. Berlin ist in einem weltweiten Mobilitätsindex die führende Stadt, ne, mit der hochwertigsten Mobilitätsinfrastruktur nach diesem City Mobility Index in 2019 vor anderen Städten wie Auckland, Moskau, New York und so weiter. Und da kann man sich ja mal fragen, woran liegt das eigentlich? Also warum ist eine Stadt wie Berlin in diesem Mobilitätsindex so weit vorne? Und wir können da mal verschiedene Aspekte rausgreifen. Zum einen arbeitet Berlin mit sogenannten Mobility Hubs. Das heißt, man bündelt im Grunde Mobilitätsangebote, sogenannte Yelbi-Standorte in Berlin, wo ich quasi zum einen die Möglichkeit habe, über eine App verschiedene Mobilitätsleistungen direkt zu buchen und sie dann auch räumlich zu bündeln, indem ich Standorte habe, an denen ich die verschiedenen Mobilitätskonzepte quasi wechseln kann. Also ich buche mir zunächst mal eine Fahrkarte im ÖPNV bis zu einer bestimmten Haltestelle. Dort habe ich mir über die gleiche Yelbi-App einen E-Scooter oder ein Fahrrad gebucht oder ein Moped oder vielleicht auch ein Ridesharing-Angebot wie Berlkönig. Also verschiedene Möglichkeiten, wo ich dann einfach weiterkommen kann, weil ich vielleicht jetzt irgendwo hin möchte, einen Ausflug machen möchte, wo es eben keine Station mehr des öffentlichen Nahverkehrs gibt. Aber dann bin ich eben individueller unterwegs in dem Moment und kann das alles quasi über eine App buchen. Und dadurch, dass es dann standortbezogen quasi gebündelt wird, dass also der Carsharing-Dienst dann tatsächlich direkt seine Station hat, dort, wo die ÖPNV-Haltestelle ist, habe ich eine ideale Verbindung von verschiedenen Mobilitätskonzepten, die ich dann tatsächlich auch eben über eine App mir zusammensuchen und buchen kann und die dann eben entsprechend abgerechnet werden. Das ist natürlich ein sehr, sehr großer, gerade in der U-Bahn-Mobilität, ein sehr, sehr großer Vorteil, dass ich da jetzt nicht mehr zig verschiedene Anbieter mir irgendwie raussuchen muss oder erstmal gucken muss, hey, wie funktioniert diese App denn jetzt eigentlich gerade? Habe ich die eigentlich schon oder nicht? Sondern ich mache das wirklich alles über eine App mit einer Abrechnung, die im Hintergrund läuft und habe das Ganze gebündelt. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Konzept an der Stelle.
Dann ist ja da nur die Frage, bis dann wirklich auch in so ein Konzept Urban Air Mobility, Gott, was für ein Buzzword integriert wird, aber so futuristisch wie Flugdrohnen, Flugtaxis eigentlich noch vor wenigen Jahren geklungen haben, sind das ja Konzepte, die mittlerweile wirklich auch relativ nah an der Realisierung sich befinden. Und ich meine auch, wenn wir vielleicht jetzt in den klassischen deutschen Ballungszentren das jetzt nicht so als zentrales Thema haben werden vermutlich, sind aber andere Megacities oder andere Städte, die wirklich auch große Entfernungen zu überbrücken haben. Da werden das Themen sein, wo wahrscheinlich, nehmen wir Südostasien, wahrscheinlich auch die Luftfahrt im Mikromobilitätsbereich eine Relevanz bekommen wird. Und das dann über Passagierdrohnen, die vielleicht mit Pilot oder auch mittelfristig sogar autonom zu steuern sind oder zu rufen sind, dann wird vermutlich auf diese Transportation Network Companies, wie du gerade bei Yelbi beschrieben hast, einfach noch ein weiterer Layer oben drauf gesetzt, dass ich quasi entsprechend dem, was ich sozusagen an Mobilitätsbedürfnissen habe, auch ein wirklich absolut passgenaues Angebot buchen kann. Von schienengebunden, von individuell fahrend, von fliegend, von vielleicht auch Wassertransport, etc. Da lassen sich schon auch einige wirklich sehr spannende Szenarien bauen. Und so wahnsinnig weit weg ist das gar nicht mehr.
Genau, ich denke auch, dass das wird etwas sein, was die nächsten Jahre vermutlich schon bringen werden, so wie die Entwicklungen aktuell abgeschätzt werden. Andere Dinge, die wir vermutlich auch bald sehen werden, sind Delivery-Bots, die dann irgendwie eine Rolle spielen werden. Also so kleine Zustellroboter, die uns die Pakete vielleicht auf der letzten Meile von einem regionalen Paketzentrum sozusagen, das in meinem Stadtteil jetzt ist, mir nach Hause bringen, wo dann auf dem Bürgersteig vielleicht der kleine Roboter fährt oder eben, wenn es jetzt ein bisschen größere Entfernungen zu überwinden sind, eine Drohne über die Luft zu uns kommt und uns irgendwelche Pakete oder ähnliche Dinge bringt. Auch das sind Konzepte, die, glaube ich, sehr bald realisiert werden.
Und ich glaube, gerade das Thema Drohnenbelieferung wird ja mittlerweile schon in entlegenen Standorten auch umgesetzt, dass da wirklich, wo es sich nicht lohnt, noch einen Fahrer loszuschicken, dass dann bestimmte Lasten auch über Drohnen transportiert werden können, die ja quasi über automatische quasi Flugroutensteuerung dann ihre Ziele nahezu ohne menschliche Aufsicht auch erreichen können. Von daher, also das ist echt ganz spannend, dass quasi diese Entwicklungen, die vor wenigen Jahren immer noch ein bisschen belächelt wurden, dass die sich so mittlerweile ihre Mikroeinsatzgebiete gesucht haben und darüber einfach auch dann die Erfahrung sammeln können, um sich mittelfristig auch in größeren Szenarien auch zu etablieren. Ich glaube, dass das Thema der darunter liegenden Infrastruktur auch ein wichtiger Aspekt ist, dass ich einfach wir haben ja so ein bisschen angefangen, gerade so das Thema autonom auch mit reinzubringen, dass ich einfach, um zukünftig auch autonome Dienstleistungen für Mobilität anbieten zu können, einfach auch eine Infrastruktur benötige, die vielleicht auch in der Lage ist, besser zu kommunizieren, die auch von autonom gesteuerten Elementen besser wahrgenommen werden kann. Und so diese Entwicklungen, die da sind, dass vielleicht das autonome Fahren ja quasi das der Wunschtraum ist. Da wird ja mittlerweile ganz klar darüber diskutiert, dass das eigentlich wahrscheinlich erst in bestimmten vorbereiteten Bereichen kommen wird. Das heißt, dass ich abgegrenzte Straßensektionen habe, wo ich dann bestimmte autonome Leistungen anbieten kann. Wahrscheinlich wird es noch ein bisschen dauern, bis Autos quasi vollautonom durch die Stadt fahren. Aber bestimmte routenbasierten Leistungen, im Nahverkehr zum Beispiel, können durchaus damit auch sichergestellt werden. Und das ist ja, glaube ich, auch ein Thema, dass die Aufflauung der Infrastruktur jetzt sehr stark auch mit der 5G-Technologie verbunden wird, dass wir einfach leistungsfähige Datennetze brauchen, um wirklich auch in der Lage zu sein, dass wir funkende Ampeln haben, die mit den Autos kommunizieren, die vielleicht auch an Autos Informationen zurückspielen, um damit schrittweise wirklich auch autonome Systeme zu ermöglichen. Und das werden wir zu Land haben, das werden wir zu Wasser haben, das werden wir zur Luft haben, dass da einfach immer mehr Transportsysteme auch wirklich mit starken Rechnerleistungen ausgerüstet in der Lage sind, diese autonome Mobilität auch zu ermöglichen. Und ich denke mal, da sind wir wirklich gerade an so einer ganz spannenden Stelle, wo gerade durch die Datenübertragung wahrscheinlich so der zentrale Flaschenhals momentan sind. Und wenn das dann groß ausgerollt ist, werden da wirklich zum ersten Mal auch solche Leistungen ganz anders möglich werden. Wie wird sich denn bei euch, Hans-Jürgen, die Mobilität entwickeln?
Ja, wir leben in der Stadt und denken jetzt darüber nach, tatsächlich, was machen wir eigentlich mit unserem Auto, was wir haben? Ne? Also wird das nächste Auto ein E-Auto? Brauchen wir überhaupt noch ein Auto? Die Frage ist durchaus auch im Raum. Oder lassen wir es sein mit dem Auto und schließen uns einem Carsharing-Dienst an, wo wir dann, wenn wir mal eine Strecke zur Familie oder ähnliche Dinge zu fahren haben, uns eben einfach ein Auto leihen, beziehungsweise das dann gemeinsam mit anderen nutzen. Das sind natürlich Aspekte, die uns jetzt hier in der Stadt insbesondere bewegen. Und ich glaube, das geht natürlich vielen Menschen in den Städten, in den urbanen Ballungsgebieten so. Anders ist es natürlich in weniger dicht besiedelten Räumen. Da habe ich gar nicht diese Möglichkeiten, die jetzt in der Stadt bestehen. Also insofern wird natürlich Mobilität auch stark ein Thema sein, insbesondere für die Ballungsräume.
Sind aber Überlegungen, die bei uns ganz genauso immer auch diskutiert werden. Was für ein Verkehrsmittel nutzt man für welchen Weg und wie weit fährt man überhaupt noch mit dem Auto? Was, ich glaube, mal den Begriff gelesen, bei uns auch eine klassische Mobilitätsreserve darstellt. Man freut sich, das zu haben und nutzt es für ausgewählte Aspekte. Man würde aber vermutlich auch durchaus anders die Wege zum Großteil erledigen können. Wobei natürlich auch das Thema Bahn oder schienengebundener Verkehr ein wichtiges Thema ist, sowohl halt Nahverkehr wie auch Fernverkehr. Weil einfach gerade die Stressfreiheit oder auch die Möglichkeit, auch größere Entfernungen wirklich stressfrei und schnell zu überbrücken, ja gerade auch durch Herausforderungen bei der Infrastruktur vermutlich mit Bahnen und mit Bus und Bahn oftmals noch sicherer zu erreichen sind, als das mit einer individuellen Mobilität mit Auto ist. Und ich glaube, dass die Bautätigkeiten auf Autobahnen ja auch viele wahrscheinlich schon sehr so stark nerven werden, dass einfach die Bahn auch eine attraktive Alternative darstellt. So, glaube ich, wird einfach, jeder wird vermutlich für sich abschätzen, was die individuellen Angebote auch für Möglichkeiten mit sich bringen. Und wie du sagst, gerade im städtischen Umfeld ist die Vielfalt so groß geworden, dass man mittlerweile ja wirklich 3-4 Optionen hat, um von A nach B zu kommen und wirklich ja auch individuell mal abschätzen kann, was ich jetzt nutze und vielleicht auch wetterabhängig, was ich nutze. Wenn es warm ist, gerne mal ein Leihfahrrad nehmen. Wenn es kalt ist, mal abends ein Taxi rufen, tagsüber mit der U-Bahn fahren. Und so, glaube ich, entsteht einfach ein Mobilitätsmix, dass gerade im städtischen Bereich wahrscheinlich die Nutzung des Autos sich weiter reduzieren wird, das können wir gut vorstellen. Aber ich gebe dir recht, für nicht so städtische Gebiete müssen einfach auch Entwicklungen da unterstützt werden, die vielleicht auch eine Anbindung an Schienen, an leistungsfähige Schienensysteme noch besser ermöglichen, die vielleicht verlässliche Bussysteme auch umsetzen. Und ich glaube, dass das gerade auch so aus der ordnungspolitischen Sicht heraus einfach eine große Aufgabe ist, das auch so strukturiert zu planen, dass man da auch langfristig für eine leistungsfähige Infrastruktur sorgen kann. Und ich glaube, das ist halt genau das, vermutlich auch so diese Vielfalt der Systeme mit sich bringt, weil man kann vermutlich mit wenigen Systemen einfach auch nicht viele individuelle Lösungen basteln. Deswegen braucht es wahrscheinlich mehr. Und deswegen ist eigentlich diese Entwicklung auch so spannend. Und wie gesagt, Mobilität ist ein Freiheitsrecht, Mobilität ist eine Grunderwartung und Mobilität ist auch Wirtschaftswachstum. Und deswegen, glaube ich, macht es auch Sinn, diesen Bereich einfach mit so einer Dynamik zu versehen. Und deswegen kann man auch nachvollziehen, warum der immer so stark im Mittelpunkt steht.
Genau, ich glaube, es wird wirklich spannend sein, abzuwarten, was da jetzt sich weiterentwickelt. Also was für Konzepte sich am Ende dann auch tatsächlich durchsetzen werden, welche Anbieter sich dann durchsetzen werden, gerade so in diesem Bereich der Mikromobilität. Da haben wir jetzt viele neue Konzepte, aber ob die auf Dauer wirklich Bestand haben, wissen wir ja alle noch nicht. Also insofern schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ich finde, es ist ein super spannendes Thema, was wir sicherlich noch mal wieder in ein paar wenigen Jahren beleuchten werden, weil sich dort sehr viel doch entwickelt und gerade viele technische Themen an einer Schwelle zur Umsetzung oder zum Massenmarkt auch stehen. Und insofern glaube ich, da sprechen wir nochmal wieder, Thorsten.
Sehr schön. Dann vielen Dank an Sie, Jürgen.
Dank dir, Thorsten.
Wir danken den Zuhörern und
wünschen Ihnen weiter alles Gute. Bleiben Sie gesund und stay safe, würde man sagen, sozusagen an der Stelle. Bewegen Sie sich gut durch den Verkehr, der täglich auf Sie zukommt.
Stay safe und keep listening. Also, auf bald.
Genau. Bis klar, bis dann.
Das war Wirtschaft hoch 2, der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Lieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.